Mich hat diese Frage schon immer beschäftigt, weil ich dachte, hier sind ja so viele Frauen und warum kann ja nicht sein, dass die alle irgendwie verschwinden? Wo sind die Philosophinnen?
Hirn gehört. Oldenburger Wissensschnack. Moin und herzlich willkommen bei Hirn gehört. Oldenburger Wissensschnack. Unsere heutige Folge ist etwas ganz Besonderes, denn wir haben gleich zwei Wissenschaftlerinnen bei uns zu Gast. Beide kommen auf den ersten Blick aus ganz unterschiedlichen Bereichen, aber haben ein gemeinsames Thema, das sie antreibt und das sie verfolgen. Wie sie Philosophie und Physik vereinen und sich dabei für die Gleichberechtigung von Frauen einsetzen, das erzählen uns heute Professorin Betty Hartmann vom University College London und Professorin Carla Schriever von der Internationalen Hochschule Hannover. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass wir hier sein dürfen.
Freut uns sehr, dass ihr hier seid und herzlich willkommen bei uns. Ihr habt euch bei einem Online-Seminar kennengelernt und wie es euch jeweils dahin verschlagen hat, das wollen wir jetzt von euch erfahren. Betty, lass uns mit dir anfangen. Du hast in Oldenburg studiert und in theoretischer Physik promoviert und jetzt bist du uns gerade aus London zugeschaltet. Wie war denn dein Weg, bevor du Carla getroffen hast?
Ja, also wie du richtig gerade gesagt hast, habe ich in Oldenburg promoviert und es hat mich dann durch die ganze Welt ein bisschen gezogen. Also ich war in England, in Frankreich, in ein paar Jahre in Brasilien, habe da gearbeitet und während der Corona-Zeit hatte ich dann ein bisschen Zeit, mich wieder mit meinem Steckenpferd Philosophie zu beschäftigen. Das ist eine Sache, die mich im Prinzip immer schon auch während des Studiums der Physik interessiert hat und bin dann auf ein Seminar, das die Carla angeboten hat, an der Universität Oldenburg, bin ich aufmerksam geworden. Wir beide haben dann halt relativ schnell gemerkt, dass viele Themen uns gemeinsam umtreiben und dass wir viel voneinander lernen können. Und vielleicht kann Carla noch ein bisschen erklären dazu, wie es überhaupt zu diesem Seminar ursprünglich gekommen ist.
Genau, da kommen wir jetzt jeden Moment zu. Erzähl doch mal, wie du dahin gekommen bist, wo du jetzt gerade bist, denn dein Weg hat auch in Oldenburg angefangen, oder?
Ja, tatsächlich hat mein Weg auch in Oldenburg angefangen. Genau gesagt, wenn man es noch weiter zurückdreht, in Bochum. Ich habe in Bochum angefangen, Anglistik und Philosophie zu studieren. Bin der Liebe wegen in den hohen Norden und habe dann in Oldenburg an mein Studium anschließen können und bin dann auch die ganze Zeit in Oldenburg gewesen, also für den Bachelor und für den Master. Habe dann zwei Masterabschlüsse gemacht, einen in Anglistik und Philosophie für das gymnasiale Lehramt und einen für Fachmaster Philosophie. Und das war so, dass meine Eltern, als ich damals zu ihnen sagte, ja, ich möchte Professorin werden, und ich möchte Philosophie studieren, mir gesagt haben, willst du nicht irgendwas machen, wovon du im Notfall auch leben kannst?
Schön.
Und ich dann dachte, okay, gut, ich will ja gern unterrichten. Das ist sowieso mein Hauptanliegen. Und mir war aber klar, ich werde niemals Lehrerin sein. Und ich habe es dann gemacht. Und habe dann mit dem Fachmaster direkt sozusagen gesagt, ja, Promotion, let's go. Mhm. Ich war dann noch sehr jung und bin dann ins Promotionsbüro gegangen der Uni und habe gesagt, ja, ich möchte gern promovieren. Und dort wurde mir erstmal gesagt, ja, Sie sind noch gar keine 30, warum wollen Sie denn schon promovieren? Bereite mich seit Jahren darauf vor. Ja, das wurde so ein bisschen belächelt. Und letztendlich war es dann aber so, ja, okay, gut, dann machen Sie das mal. Und ich kam aus einer Disziplin in der Philosophie. Wir haben im ganzen Studium nicht einmal über eine Philosophin gesprochen. Wir waren aber sehr, sehr viele Studentinnen. Die männlichen Dozenten und Professoren, ausschließlich männliche, haben auch am liebsten mit den hauptsächlich männlich Studierenden gesprochen. Mich hat diese Frage schon immer beschäftigt, weil ich dachte, hier sind ja so viele Frauen und warum kann ja nicht sein, dass die alle irgendwie verschwinden? Wo sind die Philosophinnen? Und dann habe ich irgendwie, als ich dann am Anfang vom Master war, mal mehr mich das so gefragt und habe dann meine Kommilitoninnen gefragt. Und dann habe ich gesagt, wollen wir nicht mal gemeinsam irgendwie so ein Seminar aufziehen? Das haben wir dann gemacht, bin zum Institut gegangen, habe die gefragt, ob sie es unterstützen. Die haben gesagt, nö. Dann haben wir es trotzdem gemacht, unterstützt vom ASTA damals. Die war super besucht und damals hat uns dann einer der Professoren darauf angesprochen und uns angeboten, wir könnten ja unter seiner Lehrverantwortung mal ein Seminar geben und haben dann ein erstes Seminar gegeben zu Judith Butler. Das war eine ziemlich große Nummer, weil das wurde auch von den Gender Studies angeboten und Gender Studies ist ein interdisziplinärer Studiengang. Auf einmal hatten wir den Raum mit 90 Leuten voll.
Was ich jetzt gerade so ein bisschen erschreckend finde, die Anekdoten, die du erzählst, und man hört ja schon die Steine, die dir oder euch da auch zum Teil in den Weg gelegt wurden. Das klingt, als wäre das in den 60ern oder 70ern gewesen, aber das ist noch gar nicht so lange her. Und das ist das Traurige daran, ne?
Allerdings, allerdings. Und das ist wirklich, ja, dann diesen Weg zu machen. Und ich habe viele Jahre als Lehrbeauftragte gearbeitet am Institut für Philosophie in Oldenburg. Und viele meiner Seminare wurden auch angenommen. Und ich wollte dann immer sowas zu den verschwundenen Philosophinnen machen, so ein Seminar dazu. Und jedes Mal, wenn ich das vorgeschlagen habe, wurde es vom Institutsrat abgeschmettert. Das war das einzige Seminarkonzept, mit dem ich nie durchgekommen bin. Und auch wenn ich später dann Seminare zu Judith Butler geben durfte, weil auch die Studierenden sich da so reingehängt haben, das war irgendwie eine interessante Zeit. Und ja, und dann habe ich über die Zeit, ich habe dann an sehr vielen verschiedenen Universitäten und habe mich eben auch für sehr, sehr viele verschiedene Themen interessiert und habe an sehr, sehr vielen verschiedenen Universitäten und Fachbereichen gelehrt. Also mein Weg ging so von der Philosophie in die Anthropologie, in die Erziehungs- und Bildungswissenschaften, in die Kulturwissenschaften, in die Medienwissenschaften, in die Musikwissenschaften. Ja, und das alles hat mich dann irgendwie dahin geführt, dass ich dann einen Lehrauftrag hatte für Gasthörende an der Uni in Hamburg. Und da habe ich dann mal gefragt, ja, okay, die interessieren sich prinzipiell immer für Philosophie, immer Bock darauf. Dann habe ich gesagt, können wir nicht mal was zu Philosophinnen machen? Und als ich da mit sozusagen anfing, haben die mir die Bude eingerannt. Ja, und dann, als dann Corona kam, dachte ich mir so, das wäre doch ein guter Zeitpunkt. Und ich wollte schon immer Philosophie-Seminare geben, auch für einfach für Leute, die nicht besonders jetzt irgendwie sonst wie vorgebildet sind in dem Bereich, sondern so grundlegendes Interesse haben und sich damit beschäftigen möchten. Und dann habe ich halt dieses Online-Seminar gegeben, in dem ich Betty kennengelernt habe. Und mein Ziel war immer die Professur. Und mir war inzwischen klar geworden, dass für mich gerade so anwendungsspezifischere Bereiche total spannend sind, was vielleicht in der Philosophie jetzt nicht so direkt aufploppt. Bin einfach immer wieder an die gleichen so Fragen, ethischen Fragen gestoßen, was ist Anerkennung, was ist Würde. Und da war irgendwie der Weg zur sozialen Arbeit gar nicht so weit. Und dann dachte ich, ja, wie wäre es mit einer Professur für soziale Arbeit? Habe mich beworben und habe dann den Ruf an der IU im Oktober 2021 angenommen.
Und jetzt hatten wir ja auch letzte Woche erst den Weltfrauentag. Da passt es natürlich, dass wir hier zwei Frauen mit dabei haben, die sich auch noch für Philosophinnen und Physikerinnen interessieren und darüber gemeinsam ein Buch geschrieben haben. Darauf gucken wir gleich noch genauer. Aber natürlich nehmen wir jetzt hier die einmalige Möglichkeit wahr, nach zwei Fails zu fragen. Fangen wir nochmal an, Betty. Was war denn auf deinem Weg über durch die schwarzen Löcher und die dunkle Materie dein größter Fail?
Ja, wir haben viel darüber nachgedacht, oder was ein Fail sein könnte in meiner Karriere. Und ich muss dazu sagen, dass ich glaube, viele Leute von außen immer diese Idee haben, dass bei Wissenschaftlern und Leute, die dann auch Professuren an Universitäten haben, immer alles super glatt läuft und alles immer direkt geradeaus läuft. Und dazu kann ich sagen, das ist überhaupt nicht so. Fails, es gibt so viele Fails in meiner Karriere, also wo ich Anträge auf Forschungsgelder gestellt habe, die nicht funktioniert haben, wo ich mich auf Jobs beworben habe, die ich gerne gehabt hätte, die ich nicht bekommen habe und so weiter. Also da irgendwie jetzt was rauszugreifen, ist schwierig. Also da gibt es eine ganze lange Liste, die ich halt nennen könnte. Also ich habe da nicht irgendwie was Besonderes. Also wie gesagt, es gab viele Jobs, auf die ich mich beworben habe, die ich gerne gehabt hätte, wo ich auch Interviews gegeben habe, die ich nicht bekommen habe. Und ja, es gibt auch Jobs, die ich hatte, zum Beispiel den in Brasilien, der nicht so funktioniert hatte, wie ich das gerne gewollt hätte. Und also es gibt genug Fails in meiner Karriere. Aber es gibt halt auch gute Momente und das ist halt das, wofür es sich dann auch dementsprechend lohnt, das weiterzumachen.
Aber mach das doch vielleicht einmal konkret in Brasilien. Was ist da schiefgelaufen oder nicht so gelaufen, wie du es solltest?
In Brasilien war es halt die dann dementsprechend auch die politische Situation, als dann wann war es? 2017 wurde dann Bolsonaro Präsident und da war schon von vornherein klar, dass Forschungsgelder gestrichen werden würden, dass Universitäten weniger Stellen haben würden, weniger Mittel für Doktoranden und so weiter. Und dementsprechend wurde halt dann die Konkurrenzsituation an der Universität extrem schwierig und dementsprechend dann auch mit Kollegen und Kolleginnen vernünftig umzugehen, da war in dem Moment dann sehr schwierig. Und das hat dann im Prinzip dazu geführt, dass ich gesagt habe, ist es das wert, 10.000 Kilometer entfernt von zu Hause zu leben oder möchte ich wieder gerne nach Europa zurück, wo ich zumindest einigermaßen nah an der Familie bin und auch an Freunden bin und so weiter, um dann dementsprechend da zu arbeiten und da dann die Ideen vorzutreiben, die ich habe. Und das funktionierte einfach in Brasilien in diesem politischen Klima dann überhaupt nicht mehr in den letzten 2-3 Jahren, in denen ich da war.
Ja, ich finde, das ist auch ein schönes Fazit und etwas, was oft unterschätzt wird, so in meiner Wahrnehmung, dass man vielleicht bei einer wissenschaftlichen Karriere direkt an das Renommee des Instituts denkt und so, aber dass ich nur da wirklich Leistung bringen kann und aufblühen kann, wo ich mich wohlfühle und wo ich Freunde und Familie habe, das wird, glaube ich, oft unterschätzt, ja.
Also ich sage immer, wenn Leute mich fragen, was ich in Brasilien gelernt habe, ist, dass ich sage immer, dass ich gelernt habe, dass Professor zu sein nicht das Wichtigste in meinem Leben ist. Das habe ich eigentlich immer früher gedacht, dass es das wäre. Und ich hatte dann da die Professur und ich dachte, das wäre es jetzt das, was ich wirklich wollte. Aber dann merkt man halt, dass andere Sachen genauso wichtig sind für einen und dass man die vielleicht auch woanders verwirklichen kann. Und anders verwirklichen kann, als man das vielleicht früher gedacht hat. Und das ist halt jetzt in Großbritannien bei mir so, dass ich halt auf einer Stelle bin, die nicht primär Forschung zum Thema hat, sondern mehr Lehre hat in dieser Stelle. Und im Moment gefällt mir das halt sehr gut, weil es mir halt viel Freiheit gibt, andere Sachen zu tun.
Ich muss nochmal nachfragen, weil auch das ist ein spannender Gedanke, der mir jetzt gerade kommt. Gerade wenn man seit Jahren oder Jahrzehnten eigentlich darauf hinarbeitet, Professor oder Professorin dann zu werden, und dann hat man dieses Ziel erreicht. In uns allen steckt ja dieses nur noch das und dann bin ich glücklich.
Und ja, ganz genau.
Also es klingt jetzt so negativ, aber meine ich gar nicht so, als wie desillusionierend vielleicht habt ihr das auch wahrgenommen, jetzt den Schritt gemacht zu haben, Professorin zu sein.
Ich weiß nicht, wie Carla das empfindet, aber bei mir ist es so, dass ich es so empfinde, dass der akademische und universitäre Bereich auch nach außen hin ein ganz anderes Bild hat, als er wirklich ist. Also es gibt halt viele Probleme auch im universitären Bereich, die viele Leute von außen gar nicht sehen. Also man denkt immer, da ist Wissenschaft, da ist alles nobel, alles wundervoll, jeder behandelt den anderen gut und alles läuft fair und so weiter. Und ich glaube, das ist das, was wirklich ich in meiner Karriere halt erfahren habe, dass das nicht so ist. Also dass es wirklich nicht so ist und dass es im Prinzip auch mittlerweile in der Wissenschaft vor allem jetzt, also das ist eine Entwicklung, die ich so in den letzten 10 Jahren gesehen habe, dass es mittlerweile auch im Prinzip um Prestige und Geld geht. Und das ist halt eine Sache, mit der man auch erstmal klarkommen muss. Ne? Also in der Wirtschaft ist es so, sage ich immer, da wird offen gesagt, es geht um Geld, es geht um Prestige, es geht um Macht. In der Wissenschaft verstecken viele Leute das halt hinter dem Mantel der, oh, es geht um die Wissenschaft. Aber das ist in einigen Fällen ist es halt nicht so. Und da dann irgendwie mit klarzukommen, ist schwierig. Also war für mich schwierig. Ich weiß nicht, wie es für Carla war, aber das ist eine Sache, mit der man, auf die man erstmal klarkommen muss, würde ich so sagen. Ja.
Carla, vielleicht ein kurzer Kommentar dazu, wenn du möchtest, aber dann müssen wir unbedingt noch auf deinen Fail zu sprechen kommen.
Ja, also mein akademischer Werdegang war auf jeden Fall wirklich sehr, sehr steinig und sehr, sehr schwierig. Und ich kann in vielen Punkten Betty zustimmen, vor allem, weil ich auch selber ein Mentoring-Programm gegründet habe für Frauen, die in die Wissenschaft wollen. Und dadurch ja jeden Tag und jede Woche mir anhöre, was alles schlecht läuft und was alles einfach so, wie brutal die Umstände sind. Und wie schwierig und kompetitiv alles ist und wie Menschen da behandelt werden. Also es geht wirklich gegen ganz, ganz vieles, woran ich glaube und wofür ich in die Wissenschaft gegangen bin letztendlich. Und muss aber sagen, dass die Professur als solche meine Erwartungen übertroffen hat. Also und das liegt auch an dem Kontext. Also es liegt auch an dem Kontext, es liegt an der Hochschule, an der ich bin. Es liegt an den Bedingungen, die wir vor Ort haben. Also wir werden sehr, sehr, sehr viel unterstützt. Wir werden gut behandelt. Und es ist wirklich eine Atmosphäre, wo ich teilweise denke, ja, das hat auch was damit zu tun, dass wir bei uns an der Hochschule, also ProfessorInnen, Menschen sind, die, also es wird dafür gesorgt, die wissen, was sie an uns haben. Es wird dafür gesorgt, dass wir dort bleiben.
Ist die Wertschätzung, genau. Ja, ja.
Ja. Das ist genau ja, ich wollte es gerade sagen, Wertschätzung. Okay, aber erzähl mal von deinem Fail.
Ja, also der Fail ist ein ziemlich großer Fail. Und zwar bin ich aufgrund meiner Beschäftigung mit Frauen in der Philosophie beziehungsweise spezifisch mit poststrukturalistischer Ethik und diesen Fragen, die sich daraus ergeben, habe ich es geschafft, aus der Promotion geschmissen zu werden. Das war schon eine Situation, ja, interessanterweise oder erschreckenderweise nicht nur mir passiert, sondern ich höre sowas öfter, auch in diesen Mentoring-Kontexten.
Also welcher Begründung?
Gar nicht so selten.
Mit welcher Begründung?
Unterschiedlichste Begründungen. Ganz oft gerne dieses Geldthema, ne? Es ist kein Geld mehr da für die Stelle, dann wird sie halt nicht verlängert. Oder auch Sachen, dass eben Unstimmigkeiten entstehen, dass Streitsituationen entstehen, dass einfach persönliche Meinungsverschiedenheiten da irgendwie in den Fokus rücken und dann es schwierig ist. Es hängt ja eben ganz viel auch daran, dass in vielen naturwissenschaftlichen Bereichen wir ja alle Promotionen über oder die meisten Promotionen über die Stellen sozusagen strukturiert und geschützt haben. Das ist in Geisteswissenschaften nicht so. Also in Geisteswissenschaften gibt es viele sogenannte freie Promotionen, also Leute, die einfach nur von Leuten betreut werden, die weder eine Stelle haben, noch irgendwie Anbindung an die Uni. Und die loszuwerden ist natürlich wesentlich einfacher. Mhm. Natürlich klar. So, also da ist die Beziehung praktisch zwischen DoktorandIn, ProfessorIn das Einzige, was das Verhältnis sozusagen strukturiert. Ja, und bei mir war einfach diese Situation, dass ich zu dieser Frau promovieren wollte und ich da Druck bekommen habe und obwohl ich schon in der Hälfte meiner Textanalyse war und schon zur Hälfte fertig, ist dann ja in dem Sinne, dass mir mein Doktorvater die Promotion aufgekündigt hat und mich auch praktisch an meinen Stipendiengeber weitergegeben hat. Die Rosa-Luxemburg-Stiftung letztendlich diejenige war, die sich sozusagen auf meine Seite gestellt hat, obwohl es dafür eigentlich gar keinen Grund gab. Hm. Und die Rosa Luxemburg mich unterstützt hat, jemand Neues zu finden und die Promotion erfolgreich zu Ende zu führen. Und ich habe dann die Promotion fertiggestellt und an der Humboldt-Universität zu Berlin abgeschlossen.
Wie lange war das so zwischen, du wurdest da aufgekündigt, die sagen dir, die Stiftung sagt dir, sie hilft dir, jemand Neuen zu finden und man ist so zwischen, oh Gott, habe ich jetzt diese Hälfte der Arbeit schon umsonst geschrieben, soll ich was anderes machen? War das ein Zeichen? Wie war so die Zeit?
Die Zeit war so, dass ich diese Hälfte wirklich, ich habe das alles in die Tonne getreten, aus dem Grund, weil ich diese Arbeit geschrieben habe und die ganze Zeit mich gefragt habe, was denkt er über diese Arbeit? Mhm. Und ich habe mich nicht einmal gefragt, was will ich mit dieser Arbeit? Und das war ein wesentlicher Punkt für mich, zu sagen, ich verschrotte das alles und ich fange von vorne an. Und ich habe die Arbeit dann runtergeschrieben innerhalb kürzester Zeit. Nachdem ich dann wusste, wohin ich wechsle und das alles klar war, die Formalien klar waren, habe ich etwas über ein Jahr später abgegeben.
Ja, und da schließt sich der Kreis so ein bisschen. Da sind wir wieder bei dem sich generell wohlfühlen und in der richtigen Umgebung sein, hilft dann auch, im richtigen Mindset zu sein.
Und in der richtigen Umgebung und im richtigen Mindset sind wir ja jetzt auf jeden Fall. Denn wir failen jetzt auch gleich zweimal für euch, denn wir freuen uns wie immer auf die Fachwörter des Tages dieses Mal. Und wir dürfen zwei Begriffe aus eurer Forschung raten. Betty, ich nehme dich einfach immer als Erste dran. Was hast du uns mitgebracht?
Gravitationslinsen.
Gravitationslinsen.
Ich hab direkt eine Assoziation. Und nein, es geht nicht um Essen, auch wenn man das denken könnte. Neben den Beluga-Linsen stehen die bei mir im Schrank. Nein. Gravitationslinsen sind natürlich Dellen in der Raumzeit, die sich nicht so weit durchdrücken wie ein schwarzes Loch, weil dann haben wir einen Tunnel, sondern eben nur eine kleine sind und dann nennt man sie Linsen.
Ach so, ich wäre tatsächlich in die ähnliche Richtung gegangen und hätte gesagt, also in meinem inneren Auge schwebt gerade ein Objekt vorbei und man sieht so drumherum die Krümmung, beziehungsweise dass sich vielleicht, wenn sich ein Planet um einen Stern bewegt und der hat vielleicht einen Mond oder es ist ja ein Doppelplaneten und sie kreisen so umeinander rum, dass man anhand der Bewegungen um das eigentliche Objekt sieht, dass sich Dinge verändern und man deswegen darauf schließen kann, dass da Gravitation zwischen den beiden herrscht. Carla, ja? Willst du auch einen Tipp abgeben? Gut.
Carla hat schon mal in einem Vortrag gehört, wie ich schwarze Löcher erklärt
habe. Okay, Betty, dann klär uns doch mal auf.
Ja, ihr seid gar nicht so weit weg. Also Gravitationslinsen sind halt Objekte im Universum, die wirklich wie eine Art Linse, wie eine optische Linse wirken. Und Gravitation, also massive Objekte, die man vielleicht gar nicht sehen kann, wo praktisch Lichtstrahlen gebogen werden um diese Linsen herum. Und da kann man dann halt dementsprechend im Universum kann man dann, wenn man solche doppelten Strukturen oder Bilder oder sogar sogenannte Einstein-Ringe, also wirklich so Lichtringe in Strukturen sieht, kann man dann darauf schließen, was zwischen diesem Objekt und dem Beobachter, der im Vordergrund ist, was für Masse sich da befindet und wie praktisch dieses Licht gebogen wird von diesen massiven Objekten.
Okay. Genau.
Also es ist wirklich eine Linse in dem Sinn, also man benutzt das Wort Linse in dem Sinn wie eine optische Linse im Prinzip.
Ja, ja.
Ja, aber ihr wart nicht so weit weg, also das ist schon richtig, genau.
Spannend, schön. Physik ist abgehakt und Bianca, ich würde sagen, einen halben Punkt können wir uns geben.
Auf jeden Fall.
Ja, mal gucken, was jetzt kommt.
Genau, Carla, Philosophie. Oder vielleicht auch nicht Philosophie.
Doch, Philosophie. Dekonstruktivistische Ethik.
Kannst du das nochmal sagen?
Dekonstruktivistische Ethik.
Dekonstruktivistisch.
Also, ich gucke ganz gerne Kochsendungen und immer wenn fancy gekocht wird, gibt es eine dekonstruierte Guacamole zum Beispiel. Dann wird dann Avocado und Tomate aufgetischt mit einem Stückchen Zitrone, also all den Teilen, den Bestandteilen einer Guacamole. Das heißt, eine dekonstruierte Ethik ist die Ethik auf ihre Grundbausteine zurückgeführt. Aber was das jetzt wiederum heißen soll, da setzt meine Kollegin Bianca an.
Genau, dann mache ich doch direkt weiter, weil dekonstruktivistisch hätte ich auch gesagt, man nimmt es auseinander. Und dann hat man eben die Einzelteile der Ethik da stehen. Und dann landet man bei der großen Frage, was umfasst es eigentlich? Und kann man Sein und Wissen und Ich und Es und sowas trennen, um mal irgendwelche Begriffe reinzuwerfen, die man so aus Philosophie vielleicht kennt? Und fragt sich dann vielleicht auch, besteht denn die Ethik und das große Ganze als Sein wirklich aus Einzelteilen, die sich zusammensetzen? Oder ist es dann doch auf Quantenphysik ähnliche Ebene alles das Gleiche? Also ist es geteilt oder zusammen? Was sagst du? Habe ich das gut erklärt?
Ich bin auch gespannt.
Ja.
Ist aber falsch.
Nee, das geht auch schon in die richtige Richtung. Also in der dekonstruktivistischen Ethik geht es um das Zerlegen von gesellschaftlichen Konstruktionen. Also ne, alles, was wir, alle Begriffe, die du gerade genannt hast, das Ich, das Es, das Sein, das Bla, sind alles Begriffe, die irgendwie konstruiert worden sind, ne? Damit wir wissen, damit wir irgendwas haben, worüber wir reden können und Kategorien bilden können und uns irgendwie austauschen können, damit die Philosophie was zu tun hat, sich immer wieder mit diesen Begriffen neu auseinanderzusetzen, neue Definitionen zu suchen. Und Dekonstruktivismus ist im Grunde genommen eine Variante, nicht so wie klassische Philosophie, immer nach der besten Definition zu suchen und dann zu sagen, Definition ist X. So, und bis es jemand widerlegt, sondern ist zu sagen, egal was am Ende bei unserer Gleichung rauskommt, wir können niemals damit zufrieden sein, wir können niemals damit abschließen. Also wir können niemals eine Definition akzeptieren, weil die Definition zu akzeptieren bedeuten würde, dass wir uns festlegen. Und wenn wir uns festlegen, bedeutet das, dass wir immer Ausschlüsse produzieren, dass wir immer Probleme kreieren. Und in der Ethik ist das gerade das Problem, weil wir diese ganzen Ausschlüsse, diese ganze Diskriminierung etc. pp., das entsteht alles daraus, weil wir an bestimmte Definitionen glauben. Und dekonstruktivistische Ethik bedeutet, wir müssen uns aufmachen, diese Definition immer wieder zu hinterfragen und immer wieder von vorne anzufangen. Unglaublich anstrengender Prozess, aber ich finde, es ist wert.
Das beschreibt ja dann in dem Sinne auch das Grundprinzip der Wissenschaft, nämlich, dass es keine Wahrheiten gibt.
Hoffentlich ist das Grundprinzip.
Ja.
Bin ich nicht ganz sicher, ob Naturwissenschaftler das auch so sehen.
Na gut, wir sind ja schon mal ein paar, die das denken. Insofern. Sehr schön. Ja, zwei spannende Fachwörter. Vielen Dank dafür. Und jetzt kommen wir aber zum Kern, was euch auch zusammengebracht hat. Und wir wollen anfangen mit einer Frage an unser Publikum. Ihr da draußen, schließt doch vielleicht einmal kurz die Augen und fragt euch, welche berühmten Physikerinnen kennt ihr so? Ihr merkt schon, ich gebe euch eine kleine Denkpause. Ich hoffe, es war nicht allzu still bei euch gedanklich. Wenn es euch ähnlich geht wie mir, dann kommt man noch auf Marie Curie und danach wird's aber irgendwie dünn. Dabei gab es logischerweise viele, viele, viele sehr berühmte Physikerinnen. Carla und Betty, ordnet das doch mal bitte für uns ein. Wie kommt dieses Phänomen zustande? Ihr habt euch das ja historisch angeguckt, was in den letzten, wie in den letzten 100 Jahren Wissenschaftlerinnen dargestellt und wahrgenommen wurden auch.
Ja, also vielleicht kann ich in der Physik anfangen. Also es ist wirklich so, dass wenn man Leute fragt, welche Physikerinnen kennen sie, dann sagen sie Marie Curie. Ich muss dazu zugeben, dass als ich angefangen habe, mit Carla zu arbeiten, kannte ich auch fast keine Philosophinnen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin genauso schuldig in dem Moment, diese Leute nicht zu kennen und halt mich oft in der Philosophie, wenn ich mich damit beschäftigt habe, mit den, wie Carla mal sagt, den alten weißen Männern beschäftigt. Ja, also ich glaube, es ist einfach so, dass viele von diesen Frauen, und das ist, glaube ich, was wir festgestellt haben in unserer Arbeit, oft einfach marginalisiert wurden, selbst wenn sie wirklich wichtige Beiträge zur Wissenschaft geleistet haben. Es gibt Beispiele, wo Nobelpreise hätten verliehen werden müssen an Frauen, die einen großen Beitrag an diesen Entdeckungen hatten, die dann diese Nobelpreise aus verschiedenen Gründen nicht bekommen haben, entweder weil sie eine Doktorandin waren oder weil die Männer schon berühmter waren zu der Zeit und so weiter.
Also das ist ein sehr schöner Punkt, den du da ansprichst, denn die Nobelpreisträgerinnen, vor allem in den Naturwissenschaften, machen tatsächlich nur 5% aus. Umso bemerkenswerter ist die Leistung der erwähnten Marie Curie, die nämlich 1903 den Nobelpreis für Physik und 1911 noch einen für Chemie bekommen hat. Eine von nur zwei Personen, die in verschiedenen Disziplinen einen Nobelpreis bekommen haben. Welche anderen Frauen gibt es denn noch, die so in Vergessenheit geraten sind? Wenn du jetzt aus der Physiker-Nische kommst, zählen noch mal ein paar Namen auf von Frauen. Welche müssten wir denn können? Oder welche sollten wir uns erinnern?
Es gibt ja nur vier. Ja. Also Marie Curie, dann gibt es Maria Göppert-Meyer. Ist in den 1960ern hat zur Nuklearphysik geforscht. Und dann gab es 2016 gab es die Donna Strickland, die besprechen wir auch in unserem Buch, hat zur Laserphysik geforscht. Und dann 2020 Andrea Ghez zu supermassiven schwarzen Löchern. Chemie gibt es ein paar mehr, aber in der Physik ist es wirklich dramatisch. Und gerade so die letzten beiden Jahre sind Frauen wieder vollkommen übergangen worden in der Physik. Und und mit Andrea Ghez zum Beispiel 2020 ist es so, die hat den Physik-Nobelpreis zusammen mit einem deutschen Wissenschaftler gewonnen, der in München forscht. Und beide haben ihre eigenen Teams gehabt und das Zentrum der Milchstraße beobachtet, ein supermassives schwarzes Loch. Und es ist bis heute so, dass zum Beispiel der Wikipedia-Artikel über supermassive schwarze Löcher erwähnt ihren Namen genau einmal und der Rest des Wikipedia-Artikels ist über seine Arbeit. Auf Konferenzen wird er eingeladen, sie nicht. Seine Arbeit ist 4-5-fach mehr zitiert als ihre Arbeit, obwohl sie diejenige war, die zunächst das bessere Teleskop hatte und die wichtigeren Beobachtungen am Anfang gemacht hat und so weiter. Also das ist eine Sache, das sieht man selbst beim Nobelpreis 2020, der verliehen wurde, noch. Und noch eine Geschichte, die ich erzählen kann zu Maria Göppert-Meyer. Als Maria Göppert-Meyer den Nobelpreis gewonnen hat, gab es Männer, die Kollegen von meiner Doktormutter waren, die gesagt haben, sie hatte den Nobelpreis gar nicht verdient. Also das ist wirklich so. Selbst Frauen, die dann gewinnen den Nobelpreis, die wichtigste Auszeichnung, die man in der Physik bekommen kann, wird es klein geredet oder runtergeredet im Vergleich zu Männern.
Und ihr versucht ja jetzt, Physik und Philosophie miteinander zu verschmelzen. Heute kommt einem das vor wie zwei komplett konträre Wissenschaften. Das war aber früher mal eins. Carla, hast du auch noch ein paar Philosophinnen für uns und kannst ein bisschen dazu sagen?
Ja, in der Philosophie gab es auch immer Philosophinnen, also seit der Antike, Hypatia zum Beispiel, dann im Mittelalter Hildegard von Bingen. Das sind ja nur einige, von vielen wissen wir nur vielleicht die Namen, aber haben gar keine Materialien. Dann geht es weiter im 18. Jahrhundert über Emilie du Châtelet, später dann zu Andrea Salomé und bis in die ins 20. Jahrhundert zu Hannah Arendt, Simone de Beauvoir und bis in die heutige Zeit zu beispielsweise Judith Butler oder Karen Pratt. Ja, also zu diesem zusammengehörenden Aspekt, also in der Antike und auch im Mittelalter war Philosophie und Physik noch eins. Also es gab da praktisch gar keine Unterscheidung. Das heißt, wenn wir uns auch Philosophen anschauen, also auch die Männer, wenn wir uns zum Beispiel Aristoteles anschauen, wenn wir andere berühmte Männer anschauen, die Wikipedia-Artikel zum Beispiel lesen, dann sehen wir immer, war Astronom, Biologe, Rhetoriker und Philosoph und so. Und dann fragt man sich, wie viele Studiengänge haben die denn studiert? Ja. So, aber das lag eben daran, dass diese Wissenschaften einfach so zusammengeschmolzen waren und so in eins gehörten. Und so war Philosophie und Physik eins. Und das zeigt sich zum Beispiel bei Hypatia oder bei in der Antike und bei Hildegard von Bingen im Mittelalter, dass da einfach diese Überschneidung zwischen beiden Fächern und dieses Bedürfnis auch zu sagen, ich habe bestimmte Annahmen. Ne? Hildegard von Bingen hat dann Modelle gezeichnet. Also diese Verschmelzung zwischen auf der einen Seite diesen theoretischen Ansatz, diesen Nachdenken über die Zusammenhänge in der Welt und dann diesem, okay, ich werde jetzt irgendwie ein Modell entwerfen, um meine Gedanken so in Form zu bringen und dem irgendwie so eine physische Form zu geben. Das ist, glaube ich, immer eine Grundbedingung gewesen. So ab dem 18. Jahrhundert haben wir immer noch, da haben wir zum Beispiel Emily du Châtelet, die auch Philosophie und Physik betrieben hat. Und dann geht es gerade an der 18. Jahrhundert, Anfang 19. Jahrhundert, geht es dann komplett auseinander. Da ist ja auch diese Disziplinstrukturierung der Fächer, diese Abgrenzung der Fächer, gerade die Abgrenzung zwischen Naturwissenschaften und Geisteswissenschaften ganz, ganz stark. Ja, und dann gehen alle in ihre Disziplinboxen und die haben dann nichts mehr miteinander zu tun. Ich habe ja am Anfang erzählt, ich bin durch verschiedenste Fachbereiche gereist. Ein bisschen die Physik hat es mich noch nicht verschlagen, aber ich habe wirklich sehr, sehr viel mitgemacht und mitgenommen. Und ich konnte da teilweise, also ich konnte ja dort unterrichten und wurde angefragt von Leuten und wo ich dann immer gedacht habe, ja, das zeigt einfach, dass Philosophie so viel Überschneidung hat in diese ganzen Bereiche hinein und dass diese Fragen in diesen ganzen Bereichen präsent sind und dass die mal alle auch zusammengehört haben.
Und eure Begegnung und eure Zusammenarbeit hat euch dann sogar dazu geführt, dass ihr ein Buch zusammengeschrieben habt. Vordenkerinnen, Physikerinnen und Philosophinnen durch die Jahrhunderte, so lautet der Titel. Aber auch dazu gibt es eine kleine Anekdote.
Ja, also wir hatten mit dem Verlag eine Diskussion über diesen Untertitel, Physikerinnen und Philosophinnen durch die Jahrhunderte. Und ein Vorschlag war, den Untertitel umzutexten in Frauen in der Physik und Philosophie durch die Jahrhunderte. Und das war eine ganz interessante Diskussion, weil Carla schrieb dann an den Verlag, man schreibt ja auch nicht Männer in der Physik und Philosophie durch die Jahrhunderte, wenn man ein Buch über männliche Wissenschaftler und Philosophinnen schreibt. Und also es scheint immer noch ein Problem zu sein, diese weibliche Form auf Buchtiteln wirklich zu veröffentlichen. Mhm.
Und wir haben dreimal innen und das ist mit C.
Ja, das fällt auch durchaus auf. Und dieser Spaltung von Philosophie und Physik, der wollt ihr entgegentreten, insbesondere im letzten Kapitel eures Buches, das da heißt Verschränkung im Denken. Und wenn ich es richtig verstanden habe, geht es darum, wie man die Prinzipien der Quantenmechanik auf Gesellschaftsmodelle anwenden kann. Das klingt sehr, sehr spannend. Erzählt doch mal, wie man sich das vorstellen kann.
Die Idee dabei ist, dass Karen Barad eine studierte theoretische Quantenfeldtheoretikerin ist, hatte, soweit wir das recherchiert haben, auch die Möglichkeit auf eine Professur, hat aber dann gesagt, die Physik beantwortet ihr nicht genug Fragen. Deswegen hat sie sich dann dementsprechend der Philosophie zugewandt. Ich muss dazu sagen, dass Physiker, die sich mit Quantenphysik beschäftigen, viel Philosophie machen, aber ich nenne das dann immer wissenschaftlich angelehnte Philosophie. Die versuchen halt, die wissenschaftlichen, also die quantenphysikalischen Prozesse philosophisch zu verstehen. Karen Barad trägt das aber eine Stufe weiter. Das heißt, also Karen Barad benutzt dann diese Idee, dass in der Quantenphysik sogenannte Verschränkungen stehen, die man auch wirklich physikalisch messen kann, im Labor mittlerweile. Verschränkungen von Teilchen, dass alles miteinander zusammenhängt, dass die ganze Welt irgendwie untereinander verbunden ist. Sie trägt das halt eine Stufe weiter und das ist das, was ich persönlich halt spannend finde. Also ich finde es interessant natürlich zu sagen, Man arbeitet transdisziplinär, man sucht sich Ideen aus der Philosophie und versucht, die anzuwenden in der Physik. Aber sie macht einen Schritt weiter. Sie mischt diese beiden Dinge und versucht dann daraus wirklich was Neues zu schaffen. Und das ist wirklich das, was ich denke, Transdisziplinarität halt heute tun sollte, dass sie wirklich dann damit neue Sachen entwickelt, die die beiden Disziplinen an sich nicht schaffen könnten.
Ja, also wir sind auch immer noch dabei, wir sind nur auch noch im Prozess des Verstehens von Karen Barat, weil es eben sowas wirklich Neues ist, diese Quantenphysik anzuwenden auf gesellschaftliche Strukturen. Und da komme ich wieder zurück zu meinem Dekonstruktivismus von gerade eben, und zwar der dekonstruktivistischen Ethik. Also das ist eigentlich das, wo Karen Barat, also wofür sie die Quantenphysik sozusagen benutzt, um da hinzukommen, um noch eine Stufe weiterzukommen. Weil wenn wir sagen, wir wollen eigentlich weg von diesen ganzen Kategorien und von diesen sprachlichen Definitionen und diesen ganzen Fragen, wie wir bestimmte Menschengruppen und Personen und so weiter beschreiben und diese ganzen Identitätskonstruktionen, wenn wir davon sozusagen raus wollen, ist es immer schwierig, mit Sprache sozusagen Sprache zu überwinden. Mhm. Also das ist eben so die Katze, die sich in den Schwanz beißt. Und letztendlich ist das, was Barat macht, sozusagen, sie treibt die Dekonstruktion oder auch den Poststrukturalismus auf die Spitze, indem sie sagt, ja, okay, wir nehmen jetzt die Erkenntnisse, die wir aus der Quantenphysik haben, und sagen, wenn wir sehen können, dass alles Teil von allem ist und einfach diese Verschränkungen und diese Kommunikation untereinander, unter Teilchen, die weit voneinander entfernt sind, wenn das alles funktioniert und wir wissen, dass es funktioniert, weil es ja in der Quantenmechanik bereits belegt ist, können wir das nicht sozusagen auf die gesellschaftlichen Prozesse übertragen? Und warum brauchen wir dann noch Kategorien? Und warum brauchen wir dann noch irgendwie sprachliche Festlegungen? Warum brauchen wir dann Grenzen? Und warum brauchen wir das denn alles, wenn wir sagen können, alles ist Teil von allem und alle sind Teil von allem? Also wozu machen wir diese ganze Unterscheidung? Und das ist sozusagen der Versuch aus diesem kategorialen Sprachdenken, wo man eben irgendwann an diese Grenzen stößt, weil man irgendwie immer nur mit Sprache wieder an Sprache herumhantiert, das sozusagen auf eine höhere Ebene zu stellen und zu gucken, ob nicht Quantenmechanik sozusagen dieses Problem lösen kann.
Das klingt super spannend, aber leider sind wir jetzt damit auch schon am Ende einer sehr, sehr schönen Folge.
Und damit sagen wir danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Hirn gehört, Oldenburger Wissensschnack.
Dieser Podcast wird gefördert durch die Jade-Hochschule in Oldenburg. Er ist eine Initiative des Oldenburger Netzwerks Wissenschaftskommunikation, zu dem sich verschiedene regionale Forschungsinstitutionen verbunden haben. Dazu gehören die Jade-Hochschule Wilhelmshaven-Oldenburg-Elsfleth, die Kai von Ossietzky-Universität Oldenburg mit dem Zentrum für Lehrkräftebildung, Didaktisches Zentrum, und dem Forschungszentrum Neurosensorik, das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, das Schlaue Haus Oldenburg, das Office, Institut für Informatik, das European Science Communication Institute und das Oldenburger Energiecluster OLEG e.V.
Und es gibt gute Neuigkeiten. Wir sind jetzt auf den sozialen Netzwerken vertreten. Ihr findet uns auf Instagram, Facebook und Twitter unter Hirngehört. Viel Spaß beim Kommentieren und Feedback geben.